Oh, I'm like you. I have no regrets about Only God Forgives. I think it's a masterpiece, and it is. I just didn't make it very expensive.
Is there a doctor in the house? We need to get a medic in here. Is there a doctor around?
I just didn't make
you,
it.
If you think that's a masterpiece, what is Citizen Kane?
It's great. But it's very. It was an inexpensive movie, so financially.
Who gives a shit?
And I have just two questions left. When you were mentioning,
I have a third. Where is there a medic for this man?
When you were mentioning,
did you hear the ambulance pull up? Okay.
When you were mentioning 2001, Citizen Kane, you forgot to add Drive. But we'll let that slip.
We won't know about Drive for another 30 years.
30 seconds.
Whether it lives or dies. I'm talking about films. 2001 was made in 1968.
I made this film about 4 years ago. So it's about
4 years is a zip. It's not even a blip. It's not a pimple on the asshole of humanity. 4 years. But 2001 was made in 1968 and holds up like gangbusters. It's better than all this other similar crap. And Citizen Kane.
Citizen Kane was made in 1941. We know that. My point.
And it lives.
Okay.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, ein neues Special mit Lukas Mavencik.
Bitte nicht schubsen, ich habe Nitroglycerin im Rucksack. Einen wunderschönen guten Tag.
Oh nein, hoffentlich geht das jetzt nicht hoch. Und Christoph Dawitsch?
Ich wollte auch mit sowas anfangen wie It's a Wonderful Day for Exorcism, aber bleiben wir mal bei Moin Moin.
Und ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir ein neues Special machen. Schön, dass wir mal über William Friedkin reden, ein Name, der immer mal wieder gefallen ist. Natürlich dann bei seinem Tod dann auch, ging es viel auch durch die Filmwelt, wurden viele Sendungen auch zu ihm gemacht. Und auch da dachten wir dann nochmal, ach ja, vielleicht könnten wir auch mal in einem Special über ihn reden. Es ist niemand, der mich lange begleitet hat in meinem Leben oder dessen Filme ich aufgesogen habe als Teenager oder junger Erwachsener oder so. Ich wusste, den gibt es. Ich hatte den Exorzisten gesehen und ich hatte vor allem Sorcerer und Cruising lange auf der Liste. Ich glaube, so seit ich Filmpodcast mache, wusste ich, irgendwann will ich die mal schauen, irgendwann müssen wir mal darüber reden. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt so über sein Werk sprechen. Christoph, wie ist das bei dir mit Friedkin? Wann hast du das erste Mal von dem gehört?
Tatsächlich hat er mich auch nicht wirklich begleitet. Also Exorzist, klar, der Horrorklassiker, den man irgendwie gesehen hat und gesehen haben musste, auch echt nochmal einen enormen Bump mit diesem Director's Cut bekommen hat, der 2000 halt mit einer riesen Werbeaktion begleitet wurde. French Connection hatte ich auch irgendwie auf dem Zettel und habe gesehen. Und selbst die habe ich aber in meinen Teenie-Jahren lange nicht so richtig in Verbindung gebracht. Und To Live in Deine L.A. ist mir über den Weg gelaufen, Sorcerer. Aber ehe ich da sozusagen den Friedkin drin erkannt habe, das hat schon ein bisschen gedauert. Und also eine Sache, die mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, der Mann ist irgendwie schwer zu bekommen hier auf physischem Medium. Also ich gucke mir die Sachen ja gerne auf DVD und Blu-ray an. Alter Schwede, war das ein Krampf. Also manche Sachen hatte ich natürlich schon, aber Cruising gab es irgendwie gar nicht, sondern nur irgendwie digitale Ausleihe bei Amazon. Sorcerer musste ich mir aus Frankreich importieren und dann waren die Pariser Szenen halt nicht untertitelt. Und Killer Joe war mit Abstand das albernste, der irgendwie gar nicht mehr so richtig auf dem Markt ist und ja ab 18 und niemanden interessiert hat. Und dann bin ich hier in Hamburg die coolen Shops mit den Horror-Action-ab-18-Filmen abgeklappert und habe dann noch in der Plattenkiste Gärtnerstraße 5 Killer Joes gefunden für jeweils 5 Euro. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie die William Friedkin.
Geil, du gehst richtig degen. Ja, das ist ja richtig cool. So richtig noch so lokal irgendwo hin. Das dachte ich auch bei diesen Filmen und diesen Gangsterfilmen auch so, der von New Hollywood. Ja. Ne? Da muss man muss immer noch irgendwo hin zu den Informanten. Irgendwo steht jemand an der Ecke, irgendwas wird observiert und so. Deswegen eigentlich ganz gut, dass du auch auf diese Art noch versucht hast, an die Filme zu kommen.
Also es Plattenkiste Gärtnerstraße und ein paar Blöcke weiter, Virulent Venal sind Lebensretter für mich. Aber es zeigt einfach, dass Friedkin so als großer Regisseur in Anführungszeichen gar nicht so vermarktet werde. Es gibt nicht die Friedkin-Box, seine Sachen sind ja schwer zu bekommen, selbst die Streaming-Dienste haben ihn nicht. Und das hat mich jetzt doch so ein bisschen gewundert. Also ob da nicht jemand ist, der, also mit denen wir nicht nur so richtig aufgewachsen sind, sondern der vielleicht auch in Vergessenheit geraten könnte bald.
Nee, ich würde eher genau das Gegenteil sagen. Ich habe das Gefühl, er ist auch gerade einer dieser Filmemacher, der jetzt nach und nach stärker entdeckt wird. Gerade in diesem Monat ist zum Beispiel das William Friedkin Special beim Criterion Channel. Und gerade Titel wie Sorcerer oder so, die jetzt vielleicht noch schwer verfügbar sind, kommen ja in immer besseren Ausgaben und steigen auch zunehmend, glaube ich, im Ansehen der Welten, werden immer weiter kanonisiert. Um Christians Frage jetzt so ein bisschen vorwegzunehmen, ich bin wie so oft 2013, 2014, als ich angefangen habe.
Filme kann ein Mann schauen in einem Jahr? Es ist immer die Antwort. Immer, ja, das habe ich 2014 alles geschaut. How is it possible?
Ja, ich habe in dem Jahr scheinbar nichts viel anderes gemacht. Auf jeden Fall habe ich da Der Exorzist geguckt und muss auch sagen, so richtig angetan war ich nicht. Das war für mich wieder mal so einer dieser Filmemacher, der eher einer anderen Generation von Cinephilen gehört, der irgendwie in Interviews und so auch für mich nie so super sympathisch war. So ein bisschen vielleicht wie eine seiner Figuren, jemand, mit dem man auch so ein bisschen lernen muss zu leben. Und ich habe dann gedacht, so, ich hörte im Vorfeld bei zum Beispiel den Kollegen von Bahnhofskino rein oder bei den Projektionen und da war dann sehr viel Liebe, sehr viel Begeisterung und dachte ich so, ja, so da passt das ungefähr hin. Das ist so das Umfeld, wo ich so eine große Friedkin-Liebe halt eher verorte als bei jemandem wie bei mir. Aber da ist schon viel drin, was ich schätze. Also ich muss sagen, allein die Tatsache, dass der jemand ist, der wirklich und authentisch irgendwie von unten kommt und davon auch irgendwas ins Kino mitbringt, ist irgendwie reizvoll. Also erinnert mich in Interviews auch oft an so einen alten Boxer oder an so einen alten Rapper irgendwie. Ich könnte mir bei ihm total vorstellen, wie er irgendwie, keine Ahnung, also so einen Kendrick-Drake-artigen Beef irgendwie startet. Und er ist für mich auch so eine ganz spannende Übergangsfigur. Jemand, der im New Hollywood schon ganz viel vom Blockbuster-Kino, aber auch vom Reagan-Kino der 80er Jahre hat, der auch mit Exorzist super viel präfiguriert, was dann im Horrorfilm die Regel wird, die Grundlage wird, aber auch eben im Blockbuster und später dann auch irgendwie im Arthouse-Horror, irgendwie im Elevated-Horror, wenn man darüber so reden möchte, ein Begriff, den wir ja hier immer so ein bisschen skeptisch hin und her wiegen, aber ja, also er ist irgendwie
Arthouse-Horror heißt es doch, haben wir doch gelernt von Adrian Gmelch.
Ja, darüber können wir in meinem großen Arthouse-Horror-Special mit Adrian Gmelch natürlich alles hören. In jedem Fall würde ich sagen, er ist auf interessante Weise für mich zuerst immer so eine Verbindungsfigur zur Vergangenheit gewesen. Jemand, der zu so Festivals eingeladen wird, der in so, keine Ahnung, in so Dokumentationen befragt wird. Also ich habe ihn am Anfang so ein bisschen wahrgenommen wie jemanden wie Peter Bogdanovich irgendwie, dessen größten Zeiten irgendwann in doch großer Ferne liegen, der aber trotzdem nichts an Strahlkraft verloren hat, so richtig auf jeden Fall noch genug Strahlkraft da, um eben, ja, uns so mit der Vergangenheit in Verbindung zu setzen.
Also das, was du sagst, dass er halt eben so ein rüpelhafter Typ ist, der vielleicht ab und zu Beef vom Zaun brechen würde, das kann ich irgendwie nur von meinem Eindruck unterstreichen. Also immer, wenn ich irgendwas über den sehe oder über den lese, geht es auch darum, was für ein Typ er war, was für ein ruppiger Mensch er war, wie er irgendwie Leute am Set behandelt hat und auch eben, wie er sich mit Leuten gestritten hat und seine Grudges über Jahre nachgetragen hat. Es gibt so eine Alfred Hitchcock-Anekdote irgendwie, die öfter aufgetaucht ist. Genau, mit der Krawatte. Dass Hitchcock ihn an Tag am Set ermahnt hat, dass es mies ist, dass er keine Krawatte trägt und Jahre später als French Connection Preise abgeräumt hat, ist er zu Hitchcock gegangen und so, well, how do you like that tie? So nach dem Motto. Also so eine ganz alberne Geschichte, die aber in dieses Bild von diesen streitbaren Typen, der irgendwie aus der Straße kommt und sich allen beweisen muss, total reinpasst und was bestimmt auch ein Image ist, das ihm selbst gefallen hat.
Gleichzeitig hat er auch immer so eine John Ford-artige Bescheidenheit des Handwerkers. Also er hat ja immer so Labels wie Künstler so ganz stark von sich gewiesen, hat gesagt, okay, ich bin einer der Leute, die an einem Set arbeitet, ich verdiene mein Geld halt ein bisschen anders als die meisten und er hat ja auch irgendwie gerade später immer wieder so versucht, bescheidener zu werden und gesagt auch zum Beispiel ein Teil dieses Image käme auch von Peter Biskin aus Easy Riders Raging Bulls, wo ja nun eine der weniger sympathischen Figuren auf jeden Fall ist. Ja. Also diese große Chronik der New Hollywood-Generation.
Ja, aber ich weiß nicht, ob diese Handwerker-Sache Bescheidenheit ist, weil ich habe auch mitbekommen, dass er quasi am Anfang so ein bisschen als Kunstfilmer verrufen war, dann diesen Ruf unbedingt ablegen wollte. Und ganz oft, wenn er halt über dieses Film als Handwerk redet, habe ich das Gefühl, dass schon wieder eigentlich so ein Diss ist. Im Sinne von, ja, Leute, die sagen, Filme sind Kunst, die haben Ratte-Ab-Filme, Film ist Handwerk und ich kann das und ich bin so ein Macher. Und wenn ihr denkt, ihr seid Künstler und keine Macher, dann habt ihr hier nichts zu suchen. Also ich finde, auch da ist wieder was Konfrontatives, aber muss man schauen, wie sich das in der Praxis aussieht. Also, ob er ein Künstler oder ein Handwerker ist oder beides.
seien wir ehrlich, New Hollywood war im Großen und Ganzen noch ein ziemliches Würstchenfest und ein ziemlicher Schwanzvergleich. Also ja. Es gibt ja genug Anekdoten darüber, dass irgendwie sich Francis Ford Coppola super darüber geärgert hat, dass Friedkin ein Jahr früher als er das erste Mal einen Film gemacht hat, aber dafür musste dann Friedkin irgendwo in den Dschungel reisen, als er gehört hat, was da mit Apocalypse Now geplant ist und so. Das ist jetzt nicht das Allersympathischste, was sich man so an New Hollywood finden kann, diese seltsamen Machismo-gesprenkelten Wettkämpfe, die da stattfanden.
Ja, und dieses krass Neue am New Hollywood ist ja manchmal was, was für uns gar nicht mehr so neu wirkt, sondern jetzt irgendwie so ein bisschen veraltet, aber auch verklärt, aber nicht so, man war nicht so richtig dabei irgendwie, ne? Es ist nicht so, dass das jetzt so unsere Filme waren, die in der Kindheit irgendwo mal man irgendwo erhascht hat oder sowas. Dadurch, glaube ich, hat man so ein bisschen eine Distanz dazu und schaut es sich jetzt an und findet manches, glaube ich, sehr interessant und anderes nicht so. Ich glaube, ich finde bei Friedkin, glaube ich, immer spannend bei ihm, wenn diese so ein bisschen New Hollywood, Down-to-Earth, Gangster-Blaupause auf so eine High-Concept-Idee immer trifft. Also wenn es wie bei Sorcerer ist und dann müssen die noch Dynamit durch den Dschungel schmuggeln. Oder es so ist bei Cruising. Und das ist aber in der Leather-Szene da, in der Gay-Leather-Szene ist aber die Ermittlung so. Und ich auch noch bei Exorzist, das ist ja auch ein Film, in dem super viel geredet wird, besprochen wird. Das könnte ja auch fast ein Polizeithriller eigentlich sein. Dauernd ist man irgendwo und redet, was machen wir jetzt, ne? Wie lösen wir diesen Fall, aber es hat eben diese übersinnliche Ebene und da treffen sich für mich so zwei Welten, die ich spannend finde und bei French Connection und Live and Die in L.A. ist es ein bisschen anders, da habe ich so das Gefühl, okay, da schaltet mein Gehirn ein bisschen mehr auf Durchzug, so ein bisschen, wenn ich diese coolen Männer sehe, die rauchen und irgendwie da versuchen, das nächste große Ding zu drehen, was natürlich für New Hollywood aber irgendwie revolutionär war, solche Geschichten zu erzählen, ne? Aber es wirkt irgendwie meistens bei mir eher in dieser oft Verbindung der beiden Teile fresher, ja. Lukas, kannst du uns mal erzählen, wer das eigentlich hier nochmal genau ist? William Friedkin.
Im fünften Kreis der Hölle bekämpfen die Zornigen einander für alle Ewigkeiten in den brackigen Wassern des Todesflusses Styx. In Dantes göttlicher Komödie werden die Endlosschlachten zwischen Schlamm und Jauch als großer Gleichmacher beschrieben. Den aber bläht einst nur Übermut, kein guter Ruf wird sein Gedächtnis loben, sodass ihn selbst noch hier verzerrt die Wut. Als großen Fürsten ehrte man viele droben, die hier einst werden wie die Säue stinken und flüchen nur, sind ihnen auferhoben. Der amerikanische Regisseur William Friedkin entwarf Filmwelten wie Höllenkreise, Purgatorien einer kollektiven Täterschaft, in denen alle Gewalt letztlich autoaggressiv wirkt. Der südamerikanische Dschungel ist eine Hölle, die New Yorker Unterwelt ist eine, genau wie texanische Trailerparks oder die schrillen Messen der Rüstungsindustrie. Zweifelnde Priester tragen die Hölle in sich, genau wie die Opfer von düsteren Experimenten, Serienkiller, kriegstraumatisierte cholerische Basketballtrainer und sogar unschuldige Kinder. Friedkins Kino durchzieht eine diffuse Wut, ein Grundzorn führt den Blick und vernebelt ihn auch. Seine Figuren, von Helden mag man kaum sprechen, treiben Hass, Wahnsinn, Rachsucht, selbstzerstörerische Impulse, Zweifel, Lust und Gier an. 12 Million Angry Men, keine Sympathie, dafür aber Faszinationsträger, Anti-Identifikationsangebote, die, wenn überhaupt, die Abgründere unseres Selbstspiegelns. Friedkin dazu: All meine Filme handeln von der dünnen Linie zwischen Gut und Böse, die in uns allen existiert. In Interviews oder bei öffentlichen Auftritten gab sich Hurricane Bill, manchmal auch Wild Bill, oft kampfeslustig und spöttisch. Er war ein Feind von Floskeln und falschen Höflichkeiten, Galgenhumor für Henker und Gehängte gleichermaßen. An Filmsets soll der Darsteller falsch informiert, erschreckt und sogar geschlagen haben. Gina Gershon nannte ihn einen Method Director. Er hatte nie nur Freunde, sondern immer auch erbitterte Feinde, nicht nur unter seinen Geldgebern. Gegen Der Exorzist wurde demonstriert, gegen Cruising noch viel mehr. Friedkin war widerborstig, widersprüchlich und widersprechen, ein zorniger Einwand vom anderen Ende des Saals, ein Giftpfeil auf gespannter Sehne, eine intravenöse Injektion Lava. Er fluchte und seine Figuren taten es ihm gleich. In einem Nachruf im US-Magazin Vulture war zu lesen, in seinem The Night They Raided Minsky sei erstmals im US-Kino das Wort Kant gefallen, auch eine Art Superlativ. Seine Filme durchzieht ein eklatanter Mangel an Taktgefühl und Gefallsucht. Ein Satz wie Deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle stört die Soiree. Über Cruising parliert man nicht beim Staatsbankett. Aus Killer Joe lässt sich kein gewitztes Aperçu ringen. Sein letzter Film The Kane Mutiny Court Martial endet damit, dass jemand einen Cocktail ins Gesicht ausgeschüttet bekommt. Eine Szene, die man primär aus dem Kino kennt, die maximale Eskalation eines Salongesprächs. Waren Friedkins Filme nicht oft wie übergeschüttete Drinks? Ein plötzlicher Ausbruch, wieder alles steif und erstarrte, das Ende der Friedensverhandlungen? Friedkin wuchs in Armut auf, die er selbst ob ihrer Universalität nicht mehr als solche erkannte. Auch wenn er oft spätere Jahreszahlen angab, um sich jünger zu machen, er wurde am 29. August 1935 in Chicago als Kind ukrainischer Juden geboren. Sein Vater Louis war mäßig erfolgreicher Matrose der Handelsmarine, seine Mutter Rachel eine Krankenschwester. It was a fucking slum, fasst er seine Erfahrung zusammen. Als Kind und Teenager schlägt er die Zeit auf der Straße tot, er hängt mit Gangmitgliedern rum, wird zeitweise selbst kriminell und überfällt sogar ein Kaufhaus mit anderen Jugendlichen. Er spielt mit leidenschaftlicher Begeisterung Basketball und entdeckt Kino und Fernsehen für sich. Weil das College zu teuer ist, fängt er im Postraum bei dem lokalen Fernsehsender WGN-TV in Chicago an. Filme wie Psycho oder Lohn der Angst reizen ihn, aber erst Orson Welles' Citizen Kane weckt in ihm den Wunsch, Filmemacher zu werden. Laut eigenen Angaben drehte er ab dem 22. Lebensjahr mehr als 2000 Live-Sendungen für alle Fernsehanstalten der Umgebung, darüber hinaus 12 Dokumentarfilme. Immer wieder wird er gefeuert, es ist nicht leicht, mit ihm zu arbeiten. Mit The People Were the Paul Crump von 1962 rettet er das Leben eines zu Unrecht verurteilten Sträflings. Andere Themen sind Polizeiarbeit, Football, Komiker und Extremsportler. Die Obsession seiner Spielfilmkarriere stehen fest, bevor sie wirklich beginnt. Er arbeitet für die Serie Alfred Hitchcock Presents. Über den Master of Suspense hat er später wenig Positives zu sagen. Schließlich gibt er 1967 sein Kinodebüt mit dem Sonny und Cher Musikfilm Good Times. Es folgen die Komödie The Night They Raided Mitski und die Harold Pinter Adaption The Birthday Party. The Boys in the Band basiert auf einem Stück von Mart Crowley. Theater und später auch Oper sollten immer einen großen Einfluss auf sein Schaffen haben, zuletzt bei seinen Verfilmungen von Tracy Letts Stücken wie Buck und Killer Joe. Hölle, das sind natürlich die anderen, aber die Hölle ist immer auch ein Raum, manchmal eben ein sehr enger, der sich zunehmend der Haut angleicht. Von der Enge von Bühnen und Kammerspielen ließ sich Friedkin herausfordern und in den Opernhäusern der Welt inszenierte er Puccini, Strauss, Verdi, Janacek und Bartok. In Herzog Blaubarts Burg gibt es viele verborgene Gewalt offen zu legen und der Schlusssatz »Und immer wird nur Nacht sein« – Nacht, Nacht – passt bestens zu vielen von Friedkins Filmen. Er wird nie ein glatter, eleganter Grand Seigneur, war immer eher einer der Raging Bulls als einer der Easy Riders von New Hollywood. New Hollywood, diese Anomalie in der Geschichte des amerikanischen Kinos, dieses Biotop der Angry Young Man, war die Zeit seiner größten Erfolge, eine ephemere Konstellation der Gestirne, die paranoiden Pessimismus zur Staatsraison werden ließ, machte ihn berühmt. Protestbewegung 68, Manson-Morde Vietnam, Kent State, Watergate, JFK blown away, what else do I have to say? Der Polizeithriller The French Connection von 1971 und vor allem der Horror-Blockbuster The Exorcist von 1973 machen aus ihm einen Star und den Hoffnungsträger der Hoffnungslosen. Seine Karriere war dann allerdings ein langer Kampf, gerade nach diesem Moment im Spotlight. Trotz früher Welterfolge verschwand er gemeinsam mit New Hollywood aus den Augen einer breiteren Öffentlichkeit. Die letzten 4 Dekaden seines Lebens wird er, ungeachtet seiner Qualitäten, zur Hollywood-Marginalie, zum Randphänomen, zum Paria, ein Regiestar abseits des Zentrums, ein Bindeglied zu einer anderen Zeit, der gefühlt für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, bevor es überhaupt abgeschlossen war. Über sich selbst sagte er dem Guardian, wenn ich kein Regisseur wäre, hätte auch mir auch ein Serienkiller werden können. Ich war sehr wütend, ohne einen Grund dafür zu haben. Tatsächlich wohnt dem Medium und seinen Formen bei ihm eine inhärente Gewalt inne. Die Kamera bewegt sich wie ein Killer, pirscht sich an und verfolgt ihre Opfer. Etwa in Jade, wo eine lange Einstellung dem Pfad eines Mörders folgt und die schon begangene Tat auf der Tonspur greifbar macht. Auch in seiner Neuauflage von 12 Angry Men macht das Reenactment eine Tat sichtbar, welche Gewalt unser Leben begleitet. In dem Dokumentarfilm Friedkin Uncut zeigt der Damien Chazelle stolz eine Zeichnung von Sergei Eisenstein. Friedkin ist zitierfreudiger Filmfan, der von jeder Kinoerfahrung lernt. Buster Keaton inspiriert ihn zu den vielen Verfolgungsjagden seines Lebenslaufs. Von Buñuel leiht er sich Darsteller und einen angeschrägten Blick auf Sexualität. Belle de Jour ist sein Film für die einsame Insel. Die Experimente eines Alain René oder Michelangelo Antonioni wecken in ihm die Sehnsucht nach dem Enigmatischen. Seine Filme werfen uns oft in medias res, entziehen uns Kontext. Die Geschichten geraten ins Schwimmen. Psychologie verwischt mischt Chronologie, dabei hilft Eisenstein, dabei hilft die Montage. Seine Schnitte sind oft plötzlich, harsch und desorientierend, mal manisch kleinteilig, als müsste ein Herabstürzender ein Flugzeug in der Luft basteln, mal elliptisch, als wäre schon der Traum vom Erzählen fern und wirr, immer Schnitte, die man am Körper spürt. Wie es sein späterer Editor Ogie Hess beschreibt, er mochte es nicht, wenn Schnitte an vorhersehbaren Stellen waren. Bei Friedkin weist der Schnitt auf sich hin, betont die Diskrepanz zwischen den Bildern. Auch seine Plots wirken manchmal sprunghaft. Die Bewegung, die Hektik, die Emotion, die Psychologie überformt das Geschehen. Leben verwischt Erzählung, wobei er immer angab, im Kino nach Unmittelbarkeit zu streben. Die meisten Filme, die mich interessieren, bewegen mich auf einer emotionalen Ebene. Von Filmemachern erwarte ich nicht Philosophie, Ideologie oder Psychologie. Die frühe Karriere als Dokumentarfilmer schlägt sich in den oft mit Cinema Verité verglichenen Bildern nieder. Er sucht nach Wirklichkeit in der Welt, fährt wirklich mit Trucks durch den Dschungel in wie eine US-Version von Werner Herzog, castet einen Priester mit Exorzismuserfahrung als Priester in Der Exorzist. Das dokumentierte Handwerk eines verurteilten Geldfälschers wird mit Einstellungen von William Dafoe vermengt, bis Dokufektion entsteht. In Interviews sagt Friedkin immer wieder, man solle Sonny Grosso einfach anrufen. French Connection würde zu 95% seine wahre Geschichte wiedergeben. Sein Kino ist also Wirklichkeit plus minus 5%. Er sucht nach den Affekten des Augenblicks. Rehearsal is for sissies. Rehearsal is for dummies. I'm not looking for perfection in film. I'm concerned with spontaneity. Spontanität heißt auch, dass er nicht 100 Takes dreht, sondern oft nur wenige. Perfektion lässt keinen Raum zum Atmen. Als das glatte, perfekte Kino der 80er Jahre sich ankündigt, ist für seine Menschenmüllhalde und seine Loser-Limby nur noch wenig Platz. Das Mammutprojekt Sorcerer von 1977 geht neben Filmen wie Heaven's Gate als Sargnagel für New Hollywood ein. An den Kinokassen scheitert der Film gegen Star Wars. Heute wird er geliebt. Die diffuse Wut hat fortan auch immer etwas mit der Vertreibung aus dem düsteren Paradies zu tun. In seinem letzten Film steht ein alter, niemals perfekter Haudegen gegen junge Empörkömmlinge aus besseren Verhältnissen, die den verdienten Veteranen ihrer eigenen Selbstglorifizierung opfern wollen. The Kane Mutiny Court Martial könnte auch The People vs. William Friedkin heißen. Er, der von der Welt Angeklagte, der ewig Angezählte, der doch immer weitergemacht hat. Er weiß tief in seinem Herzen, was sie noch nicht verstanden haben. Sie sind letztlich gleich. Gemeinsam gefangen in derselben Hölle. Sie nehmen mühselige Atemzüge, bevor sie doch wieder im Schlamm des Sticks versinken. William Friedkin starb am 7. August 2023. Zuletzt noch ein kurzer Auszug aus dem Drehbuch von To Live and Die in L.A. Master's hand staples a large painting to the wall, filling the space with color, emotion, passion and tension. The painting is on a large canvas, unframed. Auch eine Art Selbstbeschreibung. Farben, Emotionen, Leidenschaft, Spannung und ein Gemälde, das in keinen Rahmen passt. Das war William Friedkin. Und jetzt bin ich gespannt, mit euch über ihn zu reden.
Danke für diese tolle Zusammenfassung mal wieder. Christoph, jetzt wieder die 1-Million-Euro-Frage. Was findest du denn noch so interessant eigentlich an William Friedkin? Vielleicht etwas von dem ganzen Aufgezählten oder etwas anderes?
Also was ich auf jeden Fall spannend fand, war, dass ich ja an Friedkin rangegangen bin, ohne so genau zu wissen, wo ich ihn und seine Handschrift verordnen soll. Also ich kannte seine Filme, aber ich hatte eben nicht das Gefühl, dass ich halt sagen kann, oh, das ist Friedkin. Und das quasi herauszufinden, zu gucken, also Dinge, die Lukas erwähnt hat. Ah ja, hier sind dokumentarische Einflüsse. Aha, hier ist quasi ein Muster, was mir auffällt, dass er seine Enden so und so konzipiert. Hier geht er mal gegen den Strich. Das fand ich total interessant. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ein Grund, warum ich ihn eben nicht so richtig zu fassen bekommen habe, ist, dass er unheimlich viel gemacht hat, von denen nicht alles wirklich prominent oder erfolgreich ist, aber höchst unterschiedliche Sachen. Also er hat ein paar Gangsterfilme, klar, für mich war halt immer erstmal so der Mensch, der Exorzist gemacht hat, deswegen hat er so einen Horror-Forte, wir haben über Theater gesprochen, denn irgendwie diese psychedelischen Sachen, am Ende sowas wie Bug, aber auch Kriegsfilme für Rules of Engagement, also quasi jemand, der von Genre zu Genre hüpft und ab und zu was zurückkommt, was er vor Jahren gemacht hat und da irgendwie aus- und umbaut, das fand ich irgendwie total interessant. Also diese Bandbreite, die er uns präsentiert und mein Versuch zu schauen, wo sehe ich da halt einen gemeinsamen Kern, war schon ein sehr spannendes Abenteuer durch seine Filmografie für mich.
Er wird sehr stark definiert eigentlich durch 3-4 Filme, oder? Mhm. Und alles darüber hinaus gilt einer sehr breiten Öffentlichkeit, auch einer großen kritischen Öffentlichkeit, als Beiwerk, als Randwerk. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt hier einen größeren Überblick über sein Werk bekomme, fällt es mir auch schwer, ihn so richtig als klassische Auteurfigur irgendwie zu greifen, weil er nun doch nicht unbedingt sich den Stoffen anpasst, aber schon auch so gewisse Tendenzen hat. Also wenn er einen Sportfilm wie Blue Chips dreht, dann ist natürlich irgendwie dieser Trainer dieser College-Mannschaft super cholerisch und auch wieder irgendwie so eine typische William Friedkin-Figur. Also man erkennt schon da seine Handschrift, aber trotzdem fühlt sich ja vieles nach dieser Zeit, wo er an Hollywood und an den Gewinnerwartungen gescheitert ist, manchmal auch so ein bisschen willkürlich und beliebig an, so als hätte er genommen, was er bekommt. Klar sind da Sachen, die auch seiner Faszination entsprechen, aber auch vieles, das man irgendwie nicht so richtig einordnen kann. Und er selbst distanziert sich ja auch von super vielen Filmen. Also wenn man ihn jetzt irgendwie versucht anzusprechen auf, keine Ahnung, Rampage oder so, ein Film, der ja mittlerweile durchaus seine Liebhaber hat, reagierte er, glaube ich, sehr ablehnend in ganz vielen Fällen. Oder wenn jemand irgendwie gesagt hat, hey, keine Ahnung, was ist denn mit den Fortsetzungen von deinen Filmen oder was ist mit The Brinks Job oder so. Also er selbst hat an diesem Bild von sich selbst als Regisseur von gefühlt 4-5 Filmen auch immer so ein bisschen mitgearbeitet, indem er ganz vieles so verworfen hat. Bis auf vielleicht Sorcerer, an dem er aller Kritik zum Trotz immer festgehalten hat. Und das kann man ihm ja auch kaum verübeln.
Ja, und manche, die das jetzt hören, verwerfen ja jetzt einfach diese Folge, ne? Also die haben das jetzt gehört bis hierhin und denken sich, das reicht mir. Mir reicht das jetzt, dieser Anfang von diesem Special und was sie jetzt über diese einzelnen Filme erzählen, interessiert mich doch nicht, denn dafür zahle ich keine 3 € auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr nicht dazu gehören wollt, dann geht da gerne hin und schließt ein Abo ab, denn wenn ihr gerade nur den Teaser hört, dann ist dieser Teaser jetzt vorbei. Gleich sprechen wir aber noch über The French Connection, über Exorcist, über Sorcerer, über Cruising, über To Live and Die in L.A. und über Killer Joe. Und wenn ihr uns schon finanziell unterstützt, dann geht's ja jetzt einfach weiter. Dann vergesst, was ich gerade gesagt habe.